Vortrag von Dr. Wolfgang Peter über die Zukunft der Menschheit aus anthroposophischer Sicht vom 8.4.2003.
Liebe Freunde, wir haben heute unseren Ostervortrag. Vielleicht noch vorher organisatorisch nächste Woche in den Osterferien ist kein Vortrag. Es wird dann am Dienstag nach Ostern ist Leseabend vorgesehen. Das ist also gleich nach dem Ostermontag, der Dienstag. Das heißt, da wird hier Leseabend stattfinden. Müssen wir dann noch uns überlegen, was wir lesen. Und der Vortrag ist dann wieder die Woche drauf, wieder hier. Wir haben uns in der letzten Zeit sehr intensiv immer wieder beschäftigt mit jener Ätherströmung, die vom Herzen aus aufsteigt, die eigentlich gebildet wird durch die Tätigkeit des menschlichen Ichs und durch die wirklich Blutsubstanz in feinsten Mengen, in feinster Form etherisiert wird, in ätherischen Zustand übergeführt wird. Etwas, was beim Blut des Tieres etwa nicht der Fall ist. Im Blut des Tieres gibt es diese Ätherisation, diese Umwandlung der physischen Blutmaterie in das Ätherische nicht. Das gibt es nur beim Menschen. Und es ist also eine Tätigkeit des menschlichen Ichs, die das bewirkt. Das menschliche Blut wird, wenn man so sagen will, im Sonnenzentrum des Herzens durch die Tätigkeit des menschlichen Ichs ätherisiert. Physischer Stoff wird in ätherische Substanz verwandelt. Im menschlichen Herzen lebt also etwas wie Sonnenkraft. Es ist ein sonnenartiger Prozess, der im Herzen stattfindet. Überlegen wir uns einmal, was das menschliche Ich ist oder wo es herstammt. Weil das Ich ja das ist, das diese Tätigkeit vollbringt. Das Ich, das menschliche Ich ist ursprünglich eine Opfergabe hoher geistiger Wesenheiten, nämlich der Geister der Form oder der Elohim, wie sie in der Bibel genannt werden. Die haben eine so hohe Entwicklung bereits durchgemacht, dass sie ihr Ich hinopfern konnten und das hat den Anstoß gegeben zur Entwicklung des menschlichen Ichs. Also sozusagen der Keimpunkt, aus dem sich das individuelle menschliche Ich entwickelt, ist eine Opfergabe der Sonnen-Elohim. Diese Geister, die also mit der Sonne ganz stark verbunden sind, auch heute noch stark verbunden sind. Und Ich-Kraft, in der Ich-Kraft lebt etwas von dieser Sonnenkraft der Elohim drinnen. Und es sind im Grunde dieselben Prozesse im kleinen, im mikrokosmischen Maßstab, die sich im menschlichen Herzen abspielen, die sich draußen im großen makrokosmischen in der Sonne abspielen. Wir tragen also wirklich etwas Sonnenhaftes im Herzen. Wenn man es also geistig vergleicht, sind genau die gleichen Prozesse im Kleinen dahinter. Diese Opfergabe der Sonnen-Elohim, das hängt zusammen mit der Zeit, als die Sonne sich von der Erde getrennt hat. Es war ja einmal die Sonne und die Erde und auch der Mond und sogar auch die anderen Planeten ein gemeinsamer Himmelskörper ursprünglich. Und dann noch vor der lemurischen Zeit, also in weiter Vergangenheit, hat sich die Sonne herausgezogen aus der Erde. Die Sonnen-Elohim sind mitgegangen mit der Sonne, sind nicht also in der Erde geblieben, bis auf einen. Es sind sieben führende Elohim gewesen und einer dieser sieben ist bei der Erde verblieben. Das ist der, den wir in der Bibel dann als Jahwe kennen. Er ist also zunächst bei der Erde verblieben und hat sich hier besonders verbunden mit den Mondenkräften, die noch in der Erde drinnen waren und teilweise auch heute noch in der Erde drinnen sind. Ein großer Teil ist ja herausgegangen mit dem Mond, den wir auch physisch am Himmel sehen, aber ein gewisser Teil an Mondenkräften ist auch zurückgeblieben. Also es ist in dieser Gemeinschaft der Elohim eine gewisse Spaltung eingetreten, indem also sechs Elohim mit der Sonne herausgegangen sind und einer ist Jahwe eben sehr eng mit der Erden- bzw. Mondenentwicklung verbunden geblieben ist. Die Opfergabe des Ich ist eine, die diese sieben Elohim eigentlich gemeinsam geleistet haben. Und es ist aber in dieser Ich-Kraft drinnen viel stärker das Sonnenprinzip als das Mondenprinzip vertreten. Das Mondenprinzip Jahres vertritt den Ich-Impuls auf eine etwas andere Weise im irdischen Dasein als die Sonnen-Elohim. Jahwe hat sich verbunden mit den Mondenkräften, sagten wir, und was bewirken die Mondenkräfte, die heute noch hier auf Erden wirken? Sie bewirken vor allem die Vererbungskräfte. Also alles das, was im Blut an Vererbungskräften wirkt, ist eigentlich Jahwe-Kraft. Ist also die Kraft dieses einen Elohim, der sich mit der Erde bzw. mit den Mondkräften verbunden hat. Und Sie wissen, dass im jüdischen Volk das ganz besonders vorbereitet wird, dass dort ganz besonders diese Jahwe-Kraft wird. Und dass hier sozusagen das Ich-Prinzip zunächst im Physischen über die Vererbungsströmung vorbereitet wird. Es wird dadurch dem physischen Leib eine gewisse Struktur eingebaut, eingeformt, die es fähig macht, Ich-Träger zu werden, Ich-Kraft zu entwickeln. Aber das ist noch eine eben volkshafte Ich-Kraft, ein Volks-Ich könnte man sagen, noch kein individuelles Ich, das da vorbereitet ist. Es hängt ja an der gemeinsamen Vererbungsströmung. Also es ist eigentlich ein Ich gemeinsam allen denen, die durch das Blut miteinander verbunden sind. Während jener Teil der Ich-Kraft, die von den Sonnen-Elohim stammt, die also mit der Sonne hinausgegangen ist, der besonders dazu veranlagt ist, dieses individuelle Ich jedes einzelnen Menschen auszuformen. Das hat also dazu den Anstoß gegeben. Wirklich entwickeln kann es dann nur der Mensch selber, aber es hat eben den Anstoß gegeben. Dazu, wenn es der Mensch nicht selber entwickeln würde, wäre es ja nicht sein Ich. Es ist sozusagen, wenn man sich das im Bild vorstellen will, dieser Funke, dieser Sonnenkraft, der Sonnen-Elohim, das ist ein Funke, der in den Menschen hineingeworfen wurde, und dieser Funke kann vom Menschen zur Flamme, zum großen Feuer, zum hellen Licht angefacht werden, mehr oder weniger, das liegt an ihm. Also es ist nur sozusagen der auslösende Funke gegeben worden dem Menschen, nicht das Ich als Ganzes, sondern das Ich ist letztlich ein menschliches Ich dadurch, dass es sich selbst schafft. Aber es musste einen Anstoß dazu geben. Und das war eben dieser zündende Sonnenfunke der Sonnen-Elohim, beziehungsweise aber auch notwendig als Vorbereitung, als ein Gefäß, wo es im irdischen Leben kann, dieser Impuls des Jahwe, der die Ich-Kräfte im Blut, in der Vererbungsströmung des Blutes trägt. Diese Vererbungskräfte des Blutes, diese Mondenkräfte, die darin wirken, das sind die eigentlich tätigen Geburtskräfte. Das sind die Kräfte, die uns in das physische, irdische Dasein hereinführen. Das ist eigentlich immer diese Jahre-Mondenkraft, die damit verbunden ist. Und sie hat daher eine ganz große Bedeutung gehabt, bis zum Mittelpunkt der Erdentwicklung, wo es zunächst einmal ging darum, den Menschen immer weiter ins irdische Dasein hereinzuführen. Da hat also eigentlich diese Jahwe-Kraft die Führung gehabt und jener Teil der Ich-Kraft, der von den Sonnen-Elohim herstammt, hat noch eine sehr untergeordnete Bedeutung. Das heißt, das individuelle Ich hat noch eine sehr geringe Bedeutung gehabt. Obwohl es schon ganz leise natürlich da ist. Und daher auch schon ganz leise da ist jene Ätherisierung im Blutstrom, die vom Herzen ausgeht. Das ist eigentlich diese Sonnenkraft, die wir übernommen haben von den Elohim und die wir weiter, immer weiter anfachen. Aber das ist eine Kraft, die uns langsam, langsam, allmählich wieder aus dem physisch-irdischen Dasein herausführt. Die eigentlich das physische überwindet, indem es ganz speziell ja das physische Blut beginnt in ätherisches zu verwandeln, ganz leise zu verwandeln. Und wir haben eigentlich die Aufgabe, das, was wir im Physischen erwerben können, mit Hilfe oder auf Basis dieser Mondenkräfte, dieser Vererbungskräfte zunächst, die uns den physischen Leib gegeben haben, was wir da mit Hilfe dieses Werkzeuges gewinnen können, hineinzutragen in diese Ätherströmung. Und die Früchte des Erdendaseins dadurch weiterzutragen, einmal ins Ätherische hinauf. Vom Physischen ins Ätherische hinauf. Das heißt, diese Verbindung der Jahresströmung oder diese Hinüberleitung der Jahresströmung in die Strömung der Sonnen-Elohim, das liegt am einzelnen menschlichen individuellen Ich, wie stark oder wie wenig stark sich das vollziehen kann. Dieses ätherisch Werden des Blutes zeigt sich beim Menschen oder hat sich gezeigt beim Menschen, seit er das erste Mal in einem physischen Leib verkörpert war. Also da schon begonnen zugleich ganz leise ein wieder Entkörperungsvorgang, ganz, ganz zart und ganz leise nur. Aber immerhin, es hat begonnen, schon mit der allerersten physischen Verkörperung in der lemurischen Zeit. Und seitdem ist es immer stärker geworden und namentlich in unserer Zeit heute ist es sehr stark bereits geworden. Diese Ätherkräfte, die da aufsteigen. Und die bereits heute eine sehr deutliche Trennung überhaupt des, oder eine gewisse Lösung oder Lockerung des Ätherischen vom Physischen im Menschen bewirken heute. Man könnte etwas sehr Paradoxes sagen, wenn man sagt, dass heute ja an sich der Materialismus sehr verbreitet ist. Woher kommt das? Woher kommt es, dass der Mensch sich als materielles Wesen auffasst? Das hängt zum Teil damit zusammen, gerade an dieser Lockerung. Weil dadurch der Mensch bis zu einem gewissen Grad sozusagen über seinem physischen steht, auf dieses zurückschaut und das jetzt als physischen Klotz anschaut, in dem sozusagen die Lebenskräfte gar nicht mehr so stark spürbar sind, sondern die sind bereits herausgehoben. Er lebt eigentlich mit seinem Ich, seinem Astralleib, seinem Ätherleib schon so ganz leicht über dem physischen und sieht den eigenen physischen Leib so wie eine Art Objekt, auch wenn er sich das nicht ganz bewusst macht, aber dieses leise Empfinden ist eigentlich da, mein physisches, das ist so ein Gegenstand eigentlich. Und das schlägt sich halt dann in der Weltanschauung nieder, naja, der Mensch ist halt so ein physischer Klotz, weil er halt, wie das so immer ist, man sieht das Objekt, auf das man hinschaut, aber man sieht nicht das Objekt, das betrachtet, das vergisst man immer dabei. Man sieht nur das, auf was man hinschaut. Das ist eigentlich einer der Geheimnisse, warum es überhaupt zum Materialismus gekommen ist, dass eine gewisse Lockerung bereits eingetreten ist. Und die sogar noch stärker ist dort, wo der Materialismus besonders ausgeprägt ist, nämlich Amerika drüben. Und darum gibt es da also immer wieder die ganz interessanten Phänomene, in England ja auch gab es das ja dann die Gespenstergeschichten und dieses, aber in Amerika ist das Ganze ja noch sehr viel stärker. Und es gibt gerade in Amerika da immer ganze Menge Leute, die durchaus imaginative Einblicke haben, mit denen sie allerdings nicht anzufangen wissen. Weil wenn man nicht die geistige Schulung, die geistige Vorbereitung hat, dann erlebt man irgendwelche hellsichtigen Eindrücke und weiß aber nicht, was das ist, ins Wahnfantasien oder sonst etwas, alles Mögliche. Das ist also gar nicht so selten drüben. Da ist also diese Trennung noch stärker. Es ist nur dadurch zugleich auch die Gefahr gegeben, dass das menschliche Ich es nicht schafft, das, was es im physischen Dasein erlebt und erwirbt, vollbewusst hinüberzutragen in diese Ätherströmung. Es bleibt die Gefahr, dass die Früchte, die wir im Erdenleben erwerben sollen, dass die mit dem physischen Leib, mit dem Tod, mit dem Stofflichen wieder zurückfallen zur Erde und nicht mit hinübergenommen werden. Eben weil in Amerika drüben besonders ist das, man kann sagen, geradezu naturhafter Prozess, wo sich das langsam trennt, der Ätherleib vom physischen Leib. Das ist nicht etwas, was durch bewusste geistige Schulung herbeigeführt ist, sondern was wie ein naturhafter Prozess dort abläuft, was aber im Laufe der Zeit die ganze Menschheit erfassen wird. Denn wir gehen langsam, noch nicht schnell, aber langsam, einer Zeit entgegen, wo die Menschheit irgendwann einmal den physischen Leib in der Form, wie sie ihn jetzt hat, abstreifen wird. Wir sind eben über die Mitte der Erdentwicklung hinaus. Und das Entscheidende ist aber, können wir die Früchte des Erdendaseins mit hinübernehmen? Das heißt, können wir sozusagen die Früchte, die uns ermöglicht wurden durch die Gabe Jahres, können wir das hinübertragen in den Bereich der Sonnenelohim, in den Bereich dieser Kräfte. Das ist das große Problem, das Rätsel, was wir sozusagen zu lösen haben. Dieses Ätherischwerden des Blutes im Herzen zeigt sich also beim Menschen immerwährend, und zwar im wachenden Zustand. Im wachenden Zustand. Anders ist es, wenn der Mensch schläft. Also dieses Ätherischwerden hängt nicht nur mit dem Ich überhaupt zusammen, sondern auch mit dem Ich-Bewusstsein. Mit dem Ich-Bewusstsein. Es ist sozusagen, wie stark diese Ätherströmung ist, die vom Herzen aufsteigt, das könnte man sagen, ist ein Maß dafür, wie stark das Ich-Bewusstsein im Menschen sich entwickelt hat. Das war natürlich in der lemurischen Zeit noch ganz, ganz schwach, ganz, ganz fein noch. Heute ist es schon relativ stark. In dem Moment, wo das wachende Bewusstsein des Menschen erlischt im Schlaf, dann erlischt auch diese Ätherströmung, die vom Herzen aufsteigt. Dann nehmen jetzt wieder ganze Jahrekräfte, die Vererbungskräfte, die physischen Blutkräfte, auch die Heilkräfte, die darin sind, nehmen dann wieder die Überhand. Also die Naturkräfte im Blut. Es sind nicht nur physische Kräfte, es sind auch Ätherkräfte im Blut dabei tätig mit dieser Jahrekraft, aber es sind Naturätherkräfte, könnte man sagen. Sind also nicht zu verwechseln mit dieser Ätherströmung, die der Mensch selber durch sein Ich im Herzen erzeugt. Es sind zwei unterschiedliche Strömungen. In der Nacht, wenn der Mensch einschläft, wenn also diese Vererbungskräfte im Blut wieder die Überhand gewinnen, dann kann man mit dem hellsichtigen Blick sehen, wie jetzt Strömungen, ätherische Strömungen, auch astralische Strömungen sogar, aus dem Kosmos in den Menschen einströmen, die bei Tag nicht einströmen. Das sind etwa die Kräfte, die mithelfen, dass in der Nacht der ganze Organismus regeneriert wird. Etwa bei Tag mit unserem Tagesbewusstsein tun wir eigentlich nichts anderes als ununterbrochen unseren Leib schädigen. Das Bewusstsein als solches ist eine Kraft, die den physischen Leib abbaut, die sogar schädigend auf den Ätherleib wirkt bis zu einem gewissen Grad. Eben weil unser Bewusstsein, so wie es heute notwendig sein muss, uns als einzelne, relativ egoistische Menschen aus dem Naturzusammenhang geradezu herausreißt, also nicht in Harmonie setzt mit dem Kosmos, sondern unseren mehr oder minder eigensüchtigen Impulsen gehen wir nach, und das alles sind zerstörende Kräfte auf den Organismus, wirkt also bis ins Physische hinein. Das ist letztlich das, was dem Menschen auch die Sterblichkeit gebracht hat, was ihm Tod und Krankheit bringt, der ursprünglich eigentlich nicht hätte haben sollen. Das ist alles eine Folge des Sündenfalles, wie es in der Bibel halt beschrieben wird, wodurch also dieses menschliche Bewusstsein viel stärker sich an die sinnliche Außenwelt gefesselt hat, als es ursprünglich gedacht war. Dadurch ist der Mensch sehr viel schneller und sehr viel radikaler eigenständig geworden, aber er hat auch den Tod dadurch und die Krankheit in sein Wesen aufgenommen, die nicht in seiner Natur ursprünglich gelegen war. Es war eigentlich gedacht ursprünglich, dass der menschliche Leib, auch der physische Leib, etwas viel Feineres, etwas fast Ätherisches gewesen wäre, das nicht der Sterblichkeit unterliegt. Aber durch die luziferische Versuchung sind wir tiefer in das materielle Dasein eingetaucht, sind dadurch sterbliche Menschen geworden, sind Menschen geworden, die moralisch fehlen können, die aber auch moralisch erkennen können. Beides hängt damit zusammen. Das heißt also schön, wenn er esst vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, dann werdet ihr sein wie Gott. Ihr werdet also zwischen Gut und Böse unterscheiden können, was sonst kein Naturwesen kann. Ich meine, Tier kann nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Es wirkt die geistige Kraft der Natur in den leitet. Und man kann kein Tier moralisch verantwortlich machen für seine Taten. Der Mensch kann es, er kann moralisch fehlen, er kann aber auch aus eigener Kraft moralisch handeln. Und das ist auf der anderen Seite wieder etwas, was ihn weit hinaus hebt, nicht nur über die Naturwesen, sondern auch über viele geistige Wesen, die über ihm stehen. Der solche, zwar sehr viel größere geistige Fähigkeiten, schöpferische Fähigkeiten als der Mensch haben, aber nicht diese Eigenständigkeit in der moralischen Entscheidung haben, die sie der Mensch zumindest veranlagt hat, der Möglichkeit nach hat. Das ist heute ja noch nicht so weit, dass wir diese Möglichkeit wirklich immer nutzen, es sind dann Ausnahmefälle eher. Aber der Mensch hat die Chance dazu, sich das in Zukunft immer stärker zu erwerben. Und je nachdem, wie diese moralische Kraft des Menschen bereits entwickelt ist, je nachdem färben sich und verändern sich die Strömungen, die er aus dem Kosmos heraus anziehen kann, zu sich heranziehen kann, in der Nacht, wenn der Organismus schläft. Also gerade in der Nacht offenbart sich für den hellsichtigen Blick natürlich nur die moralische Qualität des Menschen am allerdeutlichsten. Bei Tag kann man das relativ gut verstecken. Selbst vor dem hellsichtigen Blick kann man es relativ gut verstecken. In der Nacht, wenn man schläft, nicht. Dann sieht man im imaginativen Blick sofort an der Qualität dieser Strömungen, dieser Ätherströmungen und astralischen Strömungen, die aus dem Kosmos kommen, sieht man sehr deutlich die moralische Qualität des Menschen. Also etwa, wenn Sie denken, wir haben heute die Erde umgeben von einer astralischen Atmosphäre, die eigentlich sehr stark vergiftet ist. Nicht wahr? Wir leben heute in einem Zeitalter höchsten Egoismus, kann man sagen. Ich will das jetzt gar nicht wertend sagen, das ist fast eine gewisse Notwendigkeit, dass die Menschheit durch seine Entwicklung durchgeht, in einem so schlimm jetzt vielleicht nicht sein müssen, aber dass es schlimm wird einmal, das war absehbar. Aber das bedeutet, dass wenn der Mensch diese unmoralischen Seelenkräfte, die er sich hier im irdischen Leben erwirbt, wenn er mit dem Tod hinübergeht, dann gibt er diese Seelenkräfte an die nächste Sphäre um die Erde herum ab. Nicht? Wir wissen, im sogenannten Fegefeuer oder Kamaloka wird das abgestreift, sonst könnte der Mensch gar nicht in die geistige Welt weiter aufsteigen nach dem Tod. Ja, mit diesem Pinkel kann er gar nicht hinein. Aber das bleibt hier. Das bleibt also hier in der nächsten Sphäre um die Erde herum. Ich glaube, man sagt so allgemein, das Kamaloka geht bis zur Mondensphäre. Naja, aber die niedersten Kräfte, die sind hier um die Erde oder sogar in der Erde drinnen. Ich glaube, das, was man die Unterwelt immer genannt, man spricht ja von der Unterwelt, wenn man in den Hades fährt. Ja, das hat schon seine Richtigkeit, als gerade die übelsten astralischen Kräfte sich da im Unterirdischen befinden, wenn man es räumlich sozusagen lokalisieren will und damit verbunden ist. Also man sieht sehr deutlich in der Nacht, wenn der Mensch schläft, von woher diese Strömungen kommen und welche Strömungen der Mensch da in sich hineinsaugt. Während man bei Tag an der Ätherströmung, die vom Herzen aufsteigt, mehr ablesen kann, erstens einmal wie stark das Ich-Bewusstsein des Menschen entwickelt ist, wie wacher es ist, je wacher es ist, desto heller leistet sozusagen dieser Ätherstrom, der vom Herzen aufsteigt. Und zugleich bedeutet das aber auch, wenn Sie wollen, die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen. Die intellektuellen, damit meine ich aber jetzt nicht nur die Abstraktionsfähigkeit, sondern überhaupt die Gedankenfähigkeit, die Denkfähigkeit. Also vor allem das, was dann auch ins reine Denken hinübergeht. Das sieht man sehr stark. Aber nicht die moralischen Fähigkeiten zunächst. Die sieht man nur in der Nacht. Interessant zu beobachten ist der Moment des Einschlafens und des Aufwachens. Das müsste eigentlich ein interessanter Moment sein, weil da beginnt diese Ätherströmung, wenn man einschläft, die vom Herzen aufsteigt, beginnt zu verlöschen langsam. Und zugleich beginnt aber die Strömung, die aus dem Kosmos kommt, die vom Kosmos herunterströmt, nach dem Herzen vor allem hinzuströmt, beginnt langsam immer stärker zu werden. Und diese beiden Strömungen begegnen einander im Moment des Einschlafens. In dieser kurzen Übergangsphase, wo man hinübergeht, begegnen einander diese Strömungen. Und da sieht man dann besonders stark, wie sehr sich eben verträgt diese, wenn Sie wollen, intellektuellen Fähigkeiten, die vom Herzen aufsteigen mit dieser Ätherströmung, wie sich die vertragen mit den moralischen Qualitäten des Menschen. Und das kann dann also zu heftigen Turbulenzen in diesen Strömungen kommen. Das kann also heftige Auseinandersetzungen, heftige Verdunklungen geben, die sich abspielen in einem Bereich, sagt Rudolf Steiner, um die Zirbeldrüse herum. Über die Zirbeldrüse haben wir auch schon öfter gesprochen, das ist eigentlich das Organ, zu dem diese Ätherströmung hinzielt. Sie strömt also eigentlich vom Herzen hinauf und spielt dieses Organ der Zirbeldrüse. Und da entgegen strömen jetzt von außen vom Kosmos im Moment des Einschlafens die Strömungen, die begegnen einander. Also wenn die moralischen Qualitäten und die intellektuellen Fähigkeiten des Menschen stark auseinanderklaffen, wenn in seinem Intellekt nicht auch moralische Kraft ist, dann spießt sich das. Dann verdunkelt sich das, dann wird das turbulent. Wenn die intellektuelle Fähigkeit Hand in Hand geht mit einer gut entwickelten moralischen Qualität, dann entsteht ein ruhiges Leuchten gerade um diese Zirbeldrüse herum, gerade im Moment des Einschlafens. Das ist also sehr deutlich, wo man einen Menschen vor sich hat, bei dem Moral und Intellekt sehr ausgewogen ist. Je stärker diese Ätherströmung ist, die vom Herzen aufsteigt, die an sich zunächst noch keine besondere moralische Qualität hat, sondern eine intellektuelle Qualität. Je stärker die wird in der Menschheitsentwicklung, desto stärker wird auch, wenn sie nicht zusammenpasst mit der moralischen Entwicklung des Menschen, desto stärker wird diese Auseinandersetzung der beiden Strömungen sein. Vor allem im Moment des Einschlafens, aber auch im Moment des Aufwachens, da spielt sich Ähnliches ab. Da beginnt halt diese Strömung vom Kosmos her langsam zu verdämmern, dafür klimmt die vom Herzen auf und sie begegnen einander wieder. Dieser Kampf der beiden Strömungen, wenn Moral und Intellekt auseinanderklaffen, wird immer stärker werden. Wird so stark werden, dass das dann tatsächlich einen Einfluss bis in den Bau des Gehirns, des physischen Gehirns haben wird. Und zwar einen zerstörerischen Einfluss auf das Gehirn. Das heißt, heute, und da kann man das sehr häufig finden, dass Menschen einen hochentwickelten Intellekt haben, aber durchaus niedere moralische Gesinnungen. Findet man sehr häufig. Also man findet durchtriebene Menschen, die sehr wiff sind, sehr intelligent, sehr strategisch denken können, aber moralisch nicht die geringsten Skrupel haben. Also bei denen würde man heute schon sehr stark im Moment des Aufwachens oder Einschlafens diesen Kampf sehen. Allerdings sei es heute immer noch nicht stark, so stark, dass er das physische Gehirn wirklich schädigen könnte oder entscheidend schädigen könnte. Das wird in Zukunft anders werden. Es wird in Zukunft in jedem Falle, egal wie geistig sich der Mensch beschäftigt oder nicht, diese Ätherströmung vom Herzen wird stärker werden, sie wird intensiver werden. Und es werden auch diese Kräfte, die vom Kosmos kommen, diese Naturkräfte, die den Leib aufbauen wieder, die ihn wieder pflegen, wieder hegen, auch die werden stärker werden. Müssen es sogar werden, denn der physische Leib als solches ist am Wege des Verfalls und es sind immer größere Kräfte notwendig, um ihn überhaupt noch aufrecht zu erhalten. In der Nacht, also wenn wir schlafen, haben wir eigentlich geradezu einen gewaltigen Hunger nach diesen Naturkräften da draußen, um unseren physischen Organismus wieder aufzupäppeln. Das in alten Zeiten war da viel weniger Kraft eigentlich notwendig dazu. Aber heute ist durch unser Bewusstseinsleben die zerstörende Wirkung auf den Organismus so stark, dass wir einen richtigen Hunger nach diesen Naturkräften haben. Das wird immer stärker werden. Also zwei sehr starke Strömungen werden dadurch aufeinanderprallen. Vom Herzen die aufsteigende intellektuelle Bewusstseinskraft, von außen diese Kraft, die wir heranziehen durch unsere moralischen Qualitäten. Damit hängt es zusammen, welche Kräfte wir da heranziehen. Wir werden sich also immer stärker begegnen, immer intensiver wird die Auseinandersetzung werden, und es wird in Zukunft so sein, dass ein Mensch, der an sich einen hohen Intellekt hat, aber niedere moralische Gesinnung, dass der nach und nach zerstörend auf sein physisches Gehirn einwirken wird. Er wird zuerst die Ätherkräfte stören, die das Gehirn aufbauen, und das wird sich weiter ausprägen bis in den Bau des physischen Gehirns. Das heißt, es wird eine Zeit kommen, spätestens in der sechsten nachatlantischen Kulturepoche, also das ist in etwa 1500 Jahren beginnt das, also man kann sagen, so in 1500, 2000, 2500 Jahren wird es soweit sein, dass im Großen und Ganzen es nicht mehr möglich sein wird, dass es Menschen gibt, die einen scharfen Intellekt und niedere Gesinnung haben. Wenn Menschen niedere Gesinnung haben, dann werden sie auch über keinen ausgebildeten Intellekt verfügen. Also sie werden mehr oder weniger dumm sein. Heute können wir das nur getrennt halten. Wird nicht mehr gehen. Und es wird vor allem so sein, dass die Wirkung dann bis in die nächste Inkarnation hineingeht. Wenn wir also dann in einem Leben bereits so stark schädigend gewirkt haben und es vielleicht aber in diesem einen Leben noch nicht bis zur Schädigung des physischen Gehirns gekommen ist, aber bereits zur Schädigung der Ätherkräfte, die für das Gehirn zuständig ist, dann wird sich das in der nächsten Inkarnation so auswirken, dass er dann eben bereits kein gesundes physisches Gehirn mehr bauen kann. Das heißt, also die Anlage zur Verdummung ist da. Und das wird die Menschheit erleben, dass ein nicht unbeträchtlicher Teil Gefahr läuft, der Verdummung heimzufallen. Was kann dem entgegenwirken? Entgegenwirken kann dem, naja, zunächst einmal die eigenständige moralische Entwicklung des Menschen. Das muss also einmal die Ausgangsbasis sein. Es wird eben heute auch nicht mehr so sein, dass wir, naja, die moralischen Kräfte, naja, ich will nicht sagen Naturhaft können wir sie nicht aufnehmen, aber durch das soziale Umfeld aufnehmen, wie das in alten Zeiten noch der Fall war, dann nur in der geringer Weise. Es wird immer wichtiger werden für den Menschen, selber es zu entwickeln. Natürlich, wir müssen gerade für das heranwachsende Kind, auch in der Zukunft, bis es das selber tun kann, eine Basis schaffen, wo das geht. Aber es wird immer schwieriger werden. Das muss man sich auch bewusst sein. Man merkt es ja heute eigentlich schon sehr stark, dass man kaum mehr ein Umfeld findet, das einem Kind genügend moralische Stütze gibt, dass es selber diese Kräfte entwickelt. Also das soziale Umfeld wird es immer weniger leisten können. Das waren an sich Kräfte, die im sozialen Umfeld gewirkt haben, die sehr stark verwandt sind, auch mit diesen Jahwe-Kräften. Die Jahwe-Kräfte, da wirkt ja auch das Gesetz des Moses drinnen, nicht wahr? Das Moralgesetz sozusagen unmittelbar einströmen lässt in die Menschheit, aber es ist nicht die Moral, die der eigene Mensch aus sich durch moralische Intuition empfängt, sondern es ist das Gesetz, das er annimmt von außen und dem er sich unterwirft. Das wird irgendwann in der Zukunft nicht mehr funktionieren. Es muss also gestärkt werden, die moralische Kraft, die der einzelne Mensch sich durch moralische Intuition erwerben kann. Also wirklich individuelle Moral entwickeln. Vielleicht sogar gegen das äußere Gesetz. Ich meine, wenn man manche sieht, was heute per Gesetz getan wird, ist ja zutiefst unmoralisch. Ich meine, es wird dann das moralische Mentorchen natürlich darüber gekleidet, aber es ist vieles total unmoralisch in den Gesetzen heute, in den Äußeren. Oft auch sogar in dem, wie es von Religionsgemeinschaften weitervermittelt wird. Auch da ist nicht immer gesunde Moral drinnen, sondern oft ungesunde Moral, die parteiisch für irgendetwas ist. Die nicht also den Menschen erzieht, zur Menschheit hinzuzuwachsen, sondern ihn erziehen will, zu einer Gruppe hinzuzuwachsen. Also alle diese Kräfte werden versiegen oder ins Negative direkt gewendet werden. Nicht so was Extremes dann bei manchen Sektenbildungen, das findet man aber auch bei großen Kirchen durchaus. Es ist durchaus bei Ihnen, dass die Kirchen werden ihre Aufgabe in der, was sie sich heute sehr groß auf die Fahne schreiben, nicht nur für die moralische Erziehung des Menschen zu sorgen, sie arbeiten heftig daran, das ins Gegenteil zu verkehren. Das ist eine Entwicklung, die sehr stark ist, die heute noch nicht ganz gefährlich ist, aber in der Zukunft problematisch werden wird. Und zwar eben in den Sonderinteressen geschürt werden. Sonderinteresse ist es schon, wenn ich sage, was weiß ich, meine evangelische Kirche ist die richtige oder meine islamische Kirche ist die einzig richtige und das müsst ihr glauben und so müsst ihr es glauben und alle anderen sind ungläubig, die sind sozusagen böse. Das geht nicht mehr. Das ging in der alten vorchristlichen Zeit noch, aber das geht nicht mehr heute. Es hat heute sicher noch eine gewisse Funktion und auch, weiß ich nicht, die islamischen Regeln oder so haben in den islamischen Völkern noch eine gewisse positive Wirkung. Wenn man das einfach heute wegnehmen würde, von einem Tag zum anderen würde dort die Moral zusammenbrechen. Also man kann das nicht von einem Tag auf den anderen abschaffen. Das ist ein Prozess, der Jahrhunderte dauern wird noch. Aber er ist im Gange. Er ist im Gange. Es muss also die Individualmoral des Menschen gestärkt werden. Das heißt, indem wir unsere Trieb- und Begierdenkräfte verwandeln, das ist etwas, was nur der einzelne individuelle Mensch machen kann. Das kann sonst niemand für uns machen. Die Moral kann niemand für uns entwickeln. Das müssen wir selber. Gerade dadurch stärken wir aber die Ich-Kraft. Dadurch wächst die Ich-Kraft. Dadurch wächst dieser Funke, den die Sonnen-Elohim oder die Elohim überhaupt in uns geleckt haben, die unser Blut ätherisieren. Dadurch wächst dieser Ich-Funke zur Flamme an im positiven Sinn, zu einem leuchtenden geistigen Licht. Wenn nicht, wächst das Feuer auch, aber es wird zu einem verheerenden Feuer. Es wird zu einer begierden Glut, die sich immer mehr verbindet mit den niederen astralischen Kräften. Das ist die andere Gefahr. Also eine moralische Entwicklung des Menschen. Aber es muss noch etwas dazukommen. Wir können uns fragen, was bedeutet in diesem Zusammenhang die Christuskraft? Von der haben wir ja überhaupt noch nicht gesprochen. Es wird nämlich nicht genügen, dass der Mensch diese moralische Entwicklung durchmacht. Das wird die Voraussetzung sein. Das wird die Basis der Entwicklung sein. Aber wir müssen uns einmal fragen, diese vom Herzen aufsteigende Ätherkraft des Menschen, diese mikrokosmische Strömung, von der wir gesehen haben, dass sie in gewisser Weise gleicher Art ist wie die Kraft der Sonnen-Elohim, die in der Sonne wirken, womit ist sie noch verwandt? Oder womit ist sie sogar noch mehr verwandt als mit dieser Sonnenkraft? Sie ist nämlich verwandt mit der Christuskraft, die in die Erde eingezogen ist. Denn ein Unterschied zwischen der Sonnenkraft der Elohim, die wirklich in der Sonne draußen wirken, und der Christuskraft, die in die Erde eingezogen ist, ist folgender. Die Sonne als Ganzes ist schon ein viel ätherischerer Körper als die Erde, ein viel ätherischerer Himmelskörper. höchstens noch verdichtet bis zur Gasnatur, aber auch das nur sehr oberflächlich. Also Steiner sagt öfters, dass die Sonne in Wirklichkeit, wo die Sonne ist, ist eigentlich ein Loch im Raum. Das heißt, es ist eigentlich ein ätherisches dort. Und nur eine äußere Gashülle ist herum, die ist das Leuchtende, was wir sehen. Aber darinnen ist eigentlich etwas, was ganz ätherisch ist. Die Erde dagegen ist viel, viel physischer, viel, viel materieller. Und was die Sonnen-Elohim tun, sie ätherisieren in der Sonne draußen immer wieder diese Gashülle, die da draußen ist. Sie lösen sie langsam auf und irgendwann einmal wird auch die ganze Sonne da draußen in den ätherischen Zustand übergegangen sein. Aber die Kraft der Sonnen-Elohim reicht eigentlich nur aus, um diese Gasnatur der Sonne, diese ganz dünne, stoffliche Natur der Sonne zu vergeistigen ins Ätherische hinein. Die Christuskraft ist etwas viel Stärkeres. Die Christuskraft, die in die Erde eingezogen ist mit dem Moment, als das Blut auf Golgatha vergossen wurde, dieses Blut auf Golgatha macht einen Ätherisierungsprozess durch. So wie wir es im Kleinen im menschlichen Herzen haben, so macht dieses Blut, das vergossen wurde und das sich mit der Erde verbunden hat, einen ganz starken Ätherisierungsprozess durch, viel stärker als der im Menschen heute noch. Und ein Ätherisierungsprozess, der allmählich die ganze Erdennatur mitnimmt. Ja, die ganze Erdennatur zunächst einmal in einer ferneren Zukunft noch in einen sonnenartigen Zustand verwandeln wird und schließlich in einen ganz ätherischen Zustand verwandeln wird. So fern in kosmischen Dimensionen gedacht ist das auch gar nicht mehr. Aber es ist noch heranzuziehen. Und das heißt, diese Strömung, diese ätherisierende Strömung, die mit dem vergossenen Blut des Christus verbunden ist, die bedeutet im irdischen Maßstab das Gleiche, was im Kleinen, das ist, was wir im Herzen machen. Das kleine Ich des Menschen ätherisiert das Blut im menschlichen Herzen, das große Christus-Ich ätherisiert letztlich die ganze Erde. Aber es ist eine Strömung, eine Ätherströmung, die dadurch durch den Christus entsteht, die etwas völlig Neues in die Erde hineingebracht hat. Eine Ätherströmung, die eben nicht die alte Naturätherströmung ist, nicht die alten Naturätherkräfte, sondern etwas Neues ist. Eine Erneuerung, eine Neubelebung der Natur, aber eine Neubelebung in dem Sinn, dass sie die Natur zugleich in einen immer geistigeren Zustand hinüberführen wird. Dem gehen wir langsam, langsam entgegen. Worauf kommt es nun an? Es kommt darauf an, dass der Mensch eine Möglichkeit findet, dass diese Ätherströmung, die bei ihm durch die Tätigkeit seines Ich vom Herzen aus aufsteigt, dass sich die verbindet mit dieser großen Ätherströmung, die von der Christuskraft ausgeht. Diese beiden Strömungen sind an sich wesensverwandt, sie zielen beide in die gleiche Richtung, aber sie verbinden sich nicht von selbst miteinander. Das ist das große Geheimnis eigentlich des christlichen Mysteriums, dass die Christuskraft nur dann zur Wirksamkeit kommt, wenn der Mensch sie freiwillig aufnimmt, sich freiwillig mit ihr verbindet. Es wird also nicht durch einen Zwangsprozess dazu kommen. Es ist zwar so, dass die Ätherströmung des Christus mit unserer eigenen Ätherströmung, die vom Herzen aufgeht, mitströmt. Es sind zwei Strömungen, die nebeneinander laufen, bei jedem Menschen. Nur, ob sie sich verbinden miteinander oder ob sie nebeneinander herlaufen, das ist die große Frage. Das liegt am Menschen. Wenn es nämlich nicht so wäre, wenn das durch eine Zwangstat des Christus passieren würde, dass sich diese Kräfte verbinden, dann würde dem Menschen seine Freiheit geraubt werden. Dann würde er nicht in seinem Ich-Bewusstsein die Freiheit, die er sich erworben haben, erhalten können, sondern er würde eintauchen in diese göttlich-geistige Strömung, aber als unselbstständiges, als relativ unselbstständiges Wesen. Und es wäre gerade das verloren, was er hier im Erdendasein erworben hat. Frei auch sogar von den Göttern sein zu können. Und wenn er zum Geistigen streben will, dann aus eigenem Antrieb, aus Freiheit heraus, nicht aus Zwang. Also den Christusimpuls müssen wir aufnehmen aus Freiheit heraus. Und die Frage ist, wie können wir ihn aufnehmen? Was sind die Voraussetzungen dafür? Die erste Voraussetzung dafür ist, dass wir diese Ätherströmung, die vom Herzen aus aufsteigt und in der vor allem unsere intellektuellen Fähigkeiten leben, dass wir die geeignet machen, den Christusimpuls, die Christustat, das Mysterium auf Golgatha, langsam, nach und nach mit Verständnis, mit bewusstem Verständnis zu erfassen. Der christliche Glaube wurde ja bis in die heutige Zeit so aufgenommen, dass eigentlich noch wenig bewusstes Verständnis damit verbunden war, sondern eine gewisse starke, glaubensmäßige, gefühlsmäßige Beziehung, aber noch ohne zu erkennen die Hintergründe. Wir sind heute ganz am Anfang, selbst das, was in der Anthroposophie gegeben ist, ist ein Anfang eines Verständnisses, dieses ungeheuren Mysteriums. Und es werden die nächsten Jahrhunderte und Jahrtausende noch ganz andere Formen des Verständnisses eröffnen. Also was Rudolf Steiner gegeben hat, ist ein erster Anstoß dazu, in welche Richtung das gehen könnte. Aber wir müssen es also mit Verständnis erfassen und wir müssen an dieses Verständnis aber so herangehen, dass es eben selbstverständlich kein kaltes, nüchternes Verständnis ist, sondern dass es zugleich ein Verständnis ist, das sich mit aller inbrünstigen Kraft des Glaubens verbindet. Aber Glaube heißt dann eben nicht, ich glaube etwas, was ich nicht weiß oder nicht verstehe, sondern ich glaube gerade das, was ich verstehe und was ich weiß. Das heißt, ich verbinde mich nicht nur im Intellekt, sondern auch im Gefühl damit. Mit der Herzenskraft, des Gefühls damit. Dann erst habe ich diese Verbindung da. Dann erst habe ich diese intellektuelle Strömung, die da aufsteigt, nämlich wirklich zu dem gemacht, was sie sein soll, eine Herzensströmung. Aber es muss das Verständnis bis zu einem gewissen Grade vorangehen oder Schritt in Schritt damit gehen. Es genügt nicht mehr, auch das ist ja etwas, was heute die meisten religiösen Bekenntnisse noch nicht so besonders gerne wollen, nämlich dass das Verständnis über den Inhalt ihres Glaubens aufleitet, sondern vielmehr noch den dumpfen Glauben haben, wo man halt die Menschen führt und leitet und halt im eigenen Interesse lenken kann, aber man will sie nicht erziehen zur Selbstständigkeit, zum selbstständigen geistigen Erkennen auf allererster Stufe. Und die allererste Stufe ist Erkenntnis des Geistigen, Erkenntnis vor allem des Mysteriums von Golgatha im reinen Denken einmal. Und daran knüpfen die starken Glaubenskräfte, die starken Gefühlskräfte daran knüpfen. Also etwa auf einer elementaren Stufe, wie es Rudolf Steiner geschildert hat, in seinem Buch des Christentums als mystische Tatsache, das ganz früh in seiner anthroposophischen Tätigkeit steht, wo es noch relativ stark philosophisch geschildert ist, ganz bewusst, wo noch nicht so viele Hintergründe deutlich ausgesprochen sind, obwohl sie sehr wohl im Hintergrund da sind, das sieht man sehr deutlich. Es ist vieles von dem, was er dann Jahrzehnte, was kann man sagen, später gesagt, das steckt da drinnen als Keim. Wenn man das Spätere kennt und das vergleicht, sieht man, aha, naja, dann versteht es ja eigentlich schon in einem Nebensatz irgendwo drinnen. Aber es ist ja nur ein kleiner Nebensatz. Es ist also dieses Buch, das Christentum als mystische Tatsache, eben geschrieben, um vor allem den Intellekt, das reine Denken zu schulen und hinzuerziehen zu einem Verständnis dieses größten Impulses, den es auf Erden gegeben hat, des Mysteriums von Golgatha. Dass also das Denken wirklich ein Herzdenken wird. Ein Herzdenken ist es eben nur, wenn die Klarheit des Intellekts sich verbindet mit der Wärme und Intensität des Gefühls, wenn also Wissen und Glauben sich miteinander verbinden. Es gab also mal im Völkerchristentum einen Ausspruch, ich glaube von Tertullian war es, ich glaube gerade, weil es wieder vernünftig ist oder weil ich es nicht mit dem Intellekt erfassen kann. Das berühmte Credo Quo Absurdum, wie es dann so verkürzt, so hat er es nie genau gesagt, aber auf die Kurzform, ich glaube also eigentlich, weil es mit dem Verstand absurd ist. Es muss heute in Entwicklung kommen, ich glaube, weil ich es verstehe. Das muss sich langsam, naja, nicht zu langsam entwickeln. Darin, dass wir also ein gedankenklares Verständnis, ein gedankenklares Herzensverständnis für den Christus bekommen, dadurch beginnen sich die beiden Strömungen, die eigene, die durch das Ich erzeugt wird, und die durch das große Christus-Ich erzeugt wird, dadurch beginnen sich die miteinander zu verbinden. Jetzt laufen sie nicht mehr nur parallel nebeneinander, sondern sie verbinden und durchdringen sich miteinander. Und damit wird dann, wenn im Intellekt diese Liebekraft des Menschen zunächst sich entwickelt, wird eintauchen die Liebekraft des Christus, diese starke Liebekraft des Christus, die lebt eigentlich in dieser Ätherströmung gerade drinnen. Und das wird dazu führen, dass der Mensch den Christus im Ätherischen erkennen kann, ihm begegnen kann, im Ätherischen. Das heißt, dass er zu einer Wahrnehmung des Christus kommen kann, die ja nicht mehr in einem physischen Leib stattfinden kann. Also Christus verkörpert sich ja nicht wieder in einem physischen Leib. Das musste er einmal tun in der griechischen, lateinischen Zeit. Erstens einmal, um dadurch überhaupt sein Blut auf Erden vergießen zu können und dadurch den Anstoß zu geben für die neue Ätherisierung der Erde. Aber auch, weil gerade in der griechischen, lateinischen Zeit, was war denn da das Wichtige, was die Menschen ausbilden mussten? Eigentlich die sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit zu ihrer Reife zu bringen. Das war Aufgabe der griechisch-lateinischen Zeit. Und auch der griechische Intellekt, der sich entwickelt, geht eigentlich darauf hin, die sinnliche Welt letztlich zu erfassen mit dem Verstand. Wenn Sie sich etwa die Logik des Aristoteles anschauen, dann ist die, was in der Art gilt, für die äußere sinnliche Welt. Das sieht man ja deutlich an. Das ist dieses kausale, lineare Denken, das dahinter steckt, das ist das, was im äußeren Dasein sehr, sehr praktisch und gültig ist, das musste man sich damals erwerben. Und damals musste der Christus im physischen Leib erscheinen. Die alte Hellsichtigkeit war da bereits bei den meisten Menschen verschwunden. Also im Ätherischen hätten sie nicht wahrnehmen können. Ja, ein paar einzelne Auserwählte, Eingeweihte vielleicht, aber nicht die Menschheit im Ganzen. Es musste also bis ins Physische gehen. Heute müssen wir etwas anderes entwickeln oder dazu entwickeln, wir sollen nicht die sinnliche Wahrnehmungsfähigkeit verlieren, obwohl man deutlich sieht, dass die Menschen auf dem besten Wege sind, sie zu verlieren. Und dass das Sehen, das Hören der Menschen viel, viel oberflächlicher geworden ist. Wir schauen uns da kurz einmal an und sehen eigentlich nichts. Die Feinheiten der Natur, die Feinheiten auch in den Regungen eines anderen Menschen, sehen wir alles nicht. Also die meisten Menschen zumindest nicht. Also da haben wir viel verloren. Der Grieche war da viel wacher in dem. Er ist gerade hinein aufgewacht. Also der Römer dann noch stärker sogar. Aber wir müssen heute dazu noch etwas entwickeln, nämlich den Intellekt, das Denken. wobei ich eben nicht unbedingt diesen abstrakten Intellekt meine, sondern ihn weiterentwickeln zu einem lebendigen, zu einem schöpferischen Denken, das schließlich einmal wirklich bis ins rein ätherische Denken geht, das sich vom Werkzeug des Gehirns löst. Das ist die Aufgabe unserer Kulturepoche, das zu entwickeln. Und das heißt, wo muss der Christus eigentlich erscheinen, den Menschen? In dieser Sphäre zunächst einmal, denn das ist das, wo er seine Hauptaufgabe hat. Und da gilt es eben, den kalten, den liebelosen Intellekt zu verwandeln in den lebendigen, liebedurchwärmten Intellekt. Dann leuchtet darin, gerade in diesem Intellekt, die Wahrnehmungsfähigkeit für den ätherischen Christus auf. Und Rudolf Steiner sagt, dass das beginnt bereits mit dem 20. Jahrhundert, also bereits zu der Zeit, zu der er spricht, in der Zeit des 20. Jahrhunderts wird das bei Einzelnen bereits beginnen. Und es gibt tatsächlich auch einzelne Schilderungen, ganz unabhängig auch von der Anthroposophie, wo Menschen etwas schildern, wo man sagt, das geht in die Richtung. Das sind solche Erlebnisse da. Und dieses Erleben wird aber in den nächsten 3000 Jahren, sagt Rudolf Steiner, immer stärker werden. Immer stärker werden bei den Menschen. Die Frage ist jetzt, wie nimmt sich diese Begegnung mit dem ätherischen Christus aus? Es ist also eine imaginative Wahrnehmung, etwas, was ins Imaginative hineingeht, die also nicht bloß ein blasser Gedankenschatten bleibt, vielleicht kündigt sich zunächst einmal so an, wenn man sich also immer mehr beschäftigt mit einem Verständnis des Christusimpulses, aber wie es dann erscheint, ist eine ganz, ganz starke Imagination, eine Imagination, die eigentlich viel, viel stärker ist, viel deutlicher, viel klarer ist, als alle anderen Imaginationen, die man zunächst haben kann. Und die, naja, eine sehr große Nähe hat zur physisch-sinnlichen Wahrnehmung. Gerade die Wahrnehmung des ätherischen Christus ist die einzige, die eigentlich eng verwandt ist mit einer physisch-sinnlichen Wahrnehmung. An sich ist das Kennzeichen einer geistigen Imagination immer, dass man sofort ansieht, aber physisch ist das völlig unmöglich. Das kann eigentlich nichts Physisches bedeuten. Viele Schilderungen, wie man sie in den Evangelien auch findet, sind solche Imaginationen, wo man sagt, naja, das kann aber physisch nicht passiert sein. Also auch Schilderungen des Christus noch vor dem Mysterium von Golgatha, etwa wenn Christus wandelt über das Meer, also womit der See Genezareth eigentlich gemeint ist, wo die Jünger hinausgefahren sind, ja, aber ist er jetzt wirklich bloßfüßig über das physische Wasser marschiert, kann man sich schwer vorstellen. Ja, und so war es auch nicht gemeint, sondern es ist eine Imagination gewesen, ein imaginatives Bild, das, wie es in der griechischen Zeit üblich war, zwar sehr starke Anklänge an Sinnliche hat und sehr typisch war zu der Zeit, dass man schildert äußere Ereignisse und im nächsten Halbsatz schildert man eine Imagination. Und trotzdem sieht man sofort, aber physisch ist das nicht möglich. Das kann es nicht sein. Dann ist es eine Imagination. Das geht halt immer wieder ineinander über, warum die Evangelien gerade für den heutigen Menschen so schwer zu lesen sind. Dann nimmt man sich allein physisch, sagt man, ja, das kann ich aber nicht erklären. Diese Wunder, diese komischen, das, wie soll das zugehen, ohne dass ich mein ganzes heutiges Weltverständnis beleidige sozusagen. Das kann es nicht sein. Naja, dann nehme ich es halt nur als symbolische Schilderung. Dann nehme ich alles symbolisch. Dann missverstehe ich die Evangelien auch. Sie haben beide Seiten drinnen. Gerade das ist das Interessante dabei, dass diese beiden Seiten sich immer wieder durchdringen.
Ja, manche Wunder eignen sich ja da sehr gut. Also mit ja. 14 Fischen, tausende ja. Menschen gesprochen.
Ja.
Das kann man erklären, indem man sagt, ja, die waren eben so gebannt, dass sie keinen Hunger gehabt haben.
Ja.
Das leuchtet auch physisch ein. Ja. Sie waren so gebannt im Geistigen, und dass sie eben keinen Hunger verspürt haben. Darum haben 14 Fische genügt.
Ja, ja, ja.
Da hatten die aber ein kleines
Rot. Ja, ja, wobei das ja tatsächlich also eine gewisse Wirkung hat. Wenn ich etwa denke, Menschen, die also eine hohe geistige Entwicklung durchgemacht haben, etwa wie manche Heilige, vor allem welche, die besonders, wir haben das letzte Mal wieder über die Ernährung gesprochen und darüber ein bisschen gesprochen auch, wenn die ihre Heilkräfte entwickelt haben, wo sie also auf seelische Weise heilen konnten, Heilkräfte übermitteln konnten, dann taten sie das, erstens einmal durch eine moralische Vorschulung natürlich, die schon über mehrere Inkarnationen stattgefunden hat. Es geht also nicht in einer einzigen Inkarnation. Also es ist eine gründliche Vorbereitung da. Aber dann in dieser Inkarnation, wo sie als Heiler gewirkt haben, haben sie auf feste Nahrung verzichtet und konnten das. Sie haben sich ausschließlich von Milch ernährt, im Idealfall ausschließlich von Milch. Mehr brauchten sie nicht. Und mehr brauchten sie deswegen nicht, weil sie durch ihre ganze Vorbereitung, durch die Reinigung ihrer Seelenkräfte, das Ätherische in sich, und zwar gerade dieses Ätherische, das vom Herzen aufsteigt, das ihre Lebenskraft eigentlich so stark machen konnten, dass das eigentlich im Wesentlichen den Organismus erhält. Und nur mit dem vergleichsweise geringen Anstoß durch die Milchnahrung braucht, aber nicht mehr feste Nahrung. Es könnte nicht jeder Mensch einfach von heute auf morgen von Milch alleine leben. Die meisten würden das nicht aushalten. Also da gehört sehr viel dazu. Sie würden es nämlich deswegen nicht aushalten, weil so viele negative Kräfte in ihrem Organismus drinnen sind, dass diese feinen Kräfte, die damit verbunden sind mit dieser Milchernährung, die nur aufrufen, eigentlich die Ätherkräfte des Herzens, dass das nicht genügen würde, um dagegen anzukämpfen. Da muss halt eine Reinigung des Organismus, eine durchgehende Reinigung stattgefunden haben, über mehrere Inkarnationen, wie gesagt. Aber das mag also schon sein bei dieser Speisung, dass etwas von diesen Heilkräften des Christus, die der ja ganz stark hatte, übersteuert auch auf die Menschen und dass sie tatsächlich eine gewisse Zeit zumindest, also dieser physischen Ernährung nicht oder kaum bedurft haben. Also es geht sogar bis ganz knapp ans Äußere heran. Es sind zwar sicher nicht jetzt, dass jetzt so und so viele tausende Fische erschienen, aber die Menschen waren gesättigt, auch bis ins Physische hinein. Und vom Christus sind ja ganz starke Heilkräfte ausgestrahlt. Die Erscheinung des ätherischen Christus, also als Imagination, als imaginatives Bild, unterscheidet sich, sagten wir gerade, von den anderen Imaginationen dadurch, dass sie ganz nahe einer sinnlichen Erscheinung ist. Das sieht man ja schon an den Schilderungen, wie der Auferstandene geschildert wird in den Evangelien.
Ja, wie er da erschienen ist.
Wie er erschienen ist.
Also nicht den Sohn, sondern
den anderen. Aber auch von mir aus den ungläubigen Thomas. Wie er erschienen ist, zuerst als Erzählte Maria Magdalena, da war die Auferstehung noch nicht ganz vollzogen. Darum sagt er, dieses berühmte Noli me tangere, rühre mich nicht an. Es ist also bereits eine Art sozusagen Wahrnehmung, die die Gestalt des Christus ähnlich der physischen Gestalt zeigt, ähnlich muss man sagen, nicht gleich, denn sie erkennt ihn ja nicht gleich. Das ist auch deutlich. Also es ist nicht einfach ein Abbild des physischen Christus, wie er gewandelt ist. Es ist eine Imagination, die aussieht wie ein physischer Mensch, ganz nahe einem physischen Menschen ist, aber doch nicht ganz das physische Bild, wie es vorher war, aber eine Erscheinung, die sehr nahe dem physischen ist. Und das wird dann sehr schnell immer deutlicher noch, dass es eine Imagination ist, die ganz aussieht wie eine menschliche physische Gestalt. Und der eigentliche Auferstehungsleib des Menschen, des Christus, dieser Phantomleib, wie ihn Rudolf Steiner öfter nennt, dieser Auferstehungsleib des Christus, was ist er eigentlich? Er ist etwas, was an der Schwelle ist zwischen dem Physischen und dem Ätherischen. Er ist, man kann es von der einen Seite so schildern, ein ätherischer Leib, der aber die Form eines physischen Leibes hat, der die Formgestalt des Physischen angenommen hat. Oder man könnte es von der anderen Seite sagen, es ist ein physischer Leib, der so weit verfeinert ist, dass er ätherisch geworden ist. Also an dieser Grenze sind wir. An dieser Grenze. Genau haarscharf an dieser Grenze. Und der Einzige zunächst war der Christus, der das vollbracht hat. Der das vollbracht hat. Sonst haben wir hier die Menschen, die den groben physischen Leib haben und einen Ätherleib, der aber nicht bis ganz an die physische Gestalt herankommt, der zwar in den oberen Partien beim Menschen sehr ähnlich ist dem physischen Leib von der Form her, sich im unteren aber verliert in nebelhafter Form, also nicht voll durchgestaltet ist noch, im menschlichen Sinne durchgestaltet ist. Nur bei den höheren geistigen Wesen ist es auch so. Ein Engelwesen kann zwar in einem Ätherleib erscheinen, aber dieser Ätherleib erscheint eben nicht gerade wie ein physischer Leib durchgestaltet. Es ist zwar eine gewisse Ähnlichkeit da und ein gewisses Bild, da sind Engelabbildungen, die einen menschenähnlichen Charakter haben, durchaus richtig, aber es ist nicht eine volle menschliche Gestalt. Also der Auferstehungsleib des Christus ist der einzige, bei dem das, was im Physischen als Form, nicht als Stoff, aber als Form da war, erhalten geblieben ist. Und was ist das Wichtige an dieser Form aber? Diese Form des menschlichen physischen Leibes, die gibt uns das Ich-Bewusstsein, wie wir es heute haben. Dieses Ich-Bewusstsein, das uns so weit selbstständig macht, dass wir sogar den Göttern trotzen können, als selbstständiges Wesen. Aber uns auch aus Freiheit wieder verbinden können mit ihnen. Aber aus Freiheit eben. Nur die Form des menschlichen physischen Leibes, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt hat, garantiert diese Eigenständigkeit des Menschen. Und zunächst haben wir diese Form halt eben nur in ihrem physischen Dasein, solange wir in dem stofflichen Leib drinnen stecken. Und die Gefahr ist, dass wir sie verlieren in dem Moment, wo wir den physischen Leib ablegen. Dann würden wir auch diese Selbstständigkeit des Ich-Bewusstseins verlieren. Diese Gefahr hat man sehr stark gespürt, dass dann gerade in der griechischen Zeit, wo das Ich-Bewusstsein im Irdischen schon relativ stark angefacht war, wo das schon sehr deutlich da war, hat man gespürt, ja schon, wenn ich dann hinübergehe in die Schattenwelt, naja, was ist mit meinem Ich-Bewusstsein eigentlich? Das wird so schemenhaft irgendwie. Ich tauche zwar in eine reiche geistige Welt ein, aber dort verliere ich mich. Ja, vielleicht tauche ich sogar in die Unterwelt ein, weil durch die Art, wie sich die Menschheit entwickelt hat, sind seine Seelenkräfte immer schlechter geworden. Das heißt, es ist vielleicht sogar die Gefahr, dass er da unten sich verbindet mit diesen seelisch-geistigen Kräften der Unterwelt und dort aber gar nicht mehr diese Selbstständigkeit hat, sondern so ein traumhaft unselbstständiges Wesen ist. Das heißt, eigentlich das, was ihn zum Menschen macht, verliert. Und die Menschheit hätte es verloren, wenn nicht der Christusimpuls gekommen wäre, wenn nicht der Christus der Erste gewesen wäre, der die Form des Physischen, die aber zugleich notwendig ist, dem Menschen sein freies, unabhängiges Ich-Bewusstsein zu geben, wenn er das nicht hinüberretten hätte können in das geistige Dasein, zunächst einmal ins Ätherische hinein. Und indem der Mensch sich verbindet mit dieser Christusströmung auf die Art, wie wir das besprochen haben, in dem Maße nimmt er aber auch teil an diesen Auferstehungskräften des Christus. Das heißt, das sind die Kräfte, die jetzt verstärken werden, unsere eigenen Ätherkräfte, und zwar so verstärken werden, dass das, was wir
als Form, Gestalt des Menschen im physischen entwickeln, dass wir das mitnehmen können. Auch in ein nicht mehr physisches Dasein hinein. Und dass wir dort das Ich-Bewusstsein dadurch haben werden. Das wird natürlich dann anders ausschauen. Es ist klar, aber wir nehmen mit das Bewusstsein, dieses Ich-Bewusstsein. Schildern wir mal, wie Rudolf Steiner diese Erscheinung des ätherischen Christus beschreibt. Dann werden Sie sehr deutlich sehen, wie das gemeint ist, was wir vorhin gesprochen haben. Ich möchte Ihnen das vorlesen, um ganz deutlich also Rudolf Steiner gleich zu Wort kommen zu lassen. Denn an jenem Zeitpunkt sind wir angelangt, wo der ätherische Christus in das Erdenleben eingreift und zunächst einer kleinen Anzahl von Menschen sichtbar wird, wie in einem natürlichen Hellsehen. Also in einem Hellsehen, in einem natürlichen Hellsehen. Nicht dem sinnlichen Blick, sondern einer geistigen Wahrnehmung. Dann, in den nächsten 3000 Jahren, wird er immer mehr Menschen sichtbar werden. Das muss kommen. Das ist ein Naturereignis. Dass es kommt, ist ebenso wahr, als im 19. Jahrhundert die Errungenschaften der Elektrizität gekommen sind. Dass eine gewisse Anzahl von Menschen den Äther Christus sehen wird, das Ereignis von Damaskus haben wird, ist wahr. Aber es wird sich darum handeln, dass die Menschen lernen, den Moment zu betrachten, wo der Christus an sie herantritt. Also das wird nicht verschlafen. Es werden nur wenige Jahrzehnte vergehen und für die Menschen, besonders der jugendlichen Jahre, wird der Fall eintreten, jetzt schon überall bereitet es sich vor, irgendein Mensch kommt da oder dorthin, dieses oder jenes erlebt er. Wenn er nur wirklich das Auge durch Beschäftigung mit der Anthroposophie geschärft hätte, könnte er schon bemerken, dass plötzlich um ihn irgendjemand ist, kommt, um zu helfen, ihn auf dieses oder jenes aufmerksam zu machen, dass ihm der Christus gegenübertritt. Er aber glaubt, irgendein physischer Mensch sei da. Also in dem Moment dieses Erlebens hat man den Eindruck, jetzt ist neben mir eigentlich ein physischer Mensch. Und der gibt mir irgendeinen Rat, gibt mir irgendeinen Impuls. Es ist also ein Erleben, nicht ein gedankenartiges Erleben, sondern eine imaginative Wahrnehmung, aber wie ein physisches. Und es ist keine Halluzination. Bei uns ist das immer gefährlich, wenn man also glaubt, irgendwelche Wahrnehmungen zu haben und sich für was Physisches hält, ist das meistens eine Halluzination, also wo die Sinne irgendwo verrückt spielen. Aber daran wird er merken, dass es ein übersinnliches Wesen ist, dass es sogleich verschwindet. Also es ist ein Moment, es ist da, man hat den Eindruck, ein physischer Mensch ist da, gibt einem einen Impuls, und im nächsten Moment ist er wieder weg. Gar mancher wird erleben, wenn er gedrückten Herzens, leidbelastet, still in seinem Zimmer sitzt und nicht aus noch ein weiß, dass die Tür geöffnet wird. Der ätherische Christus wird erscheinen und wird Trostesworte zu ihm sprechen. Ein lebendiger Trostbringer wird der Christus für die Menschen werden. Mag es auch heute noch grotesk erscheinen, aber wahr ist es doch, auch wenn größere Menschenmengen zusammensitzen und warten, dass sie dann den ätherischen Christus sehen werden. Da wird er selber sein, wird beratschlagen, wird sein Wort auch in Versammlungen, sein Wort in Versammlungen hineinwerfen. Diesen Zeiten gehen wir durchaus entgegen. Das ist das Positive. Dasjenige, was als positives, aufbauendes Element in die Menschheitsentwicklung eingreifen wird. So schildert das also Rudolf Steiner. Also nicht irgend so eine, weiß ich nicht, bunte, imaginative Erscheinung oder ein Leuchten oder so ist es, sondern die Erscheinung des ätherischen Christus ist so, dass sie im Moment, wo man sie wahrnimmt, geradezu zu verwechseln ist mit einer physischen Erscheinung. Das ist das Charakteristische. Einfach, weil der Christus seinen ätherischen, ja man kann sagen, seinen physischen Leib so verfeinert hat, dass er ätherisch geworden ist, oder seinen ätherischen so verdichtet hat, dass er bis ans Physische grenzt. Und wenn wir uns mit dem Christusimpuls verbinden, dann wird der Mensch an dieser Auferstehung teilhaben. Und nur dann werden wir eigentlich die Früchte des irdischen Daseins hinübernehmen können in die Zukunft, in der es die Erde in dieser Form nicht mehr geben wird. Es wird, noch ehe die Erdenentwicklung zu Ende geht, sich die Auferstehung der Toten verwirklicht haben. Für einen größeren oder kleineren Teil der Menschheit zunächst. Noch sind die Chancen da, dass das für einen größeren Teil, für einen großen Teil der Menschheit gilt. Es wird sicher Einzelne geben, die sich so weit mit den niederen Kräften verbunden haben, dass sie nicht daran teilnehmen können, obwohl sie auch dann noch nicht für die Zukunft ganz verloren sind, aber sie werden dann nicht mehr aus eigener Kraft diese Entwicklung vorantreiben können, sondern sie werden der Hilfe anderer bedürfen. Das wird überhaupt in der Zukunft immer stärker werden, denn so wie wir der Hilfe des Christus bedürfen, um an der Auferstehung teilzunehmen, so werden immer mehr die Menschen darauf angewiesen sein, dass geistig fortgeschrittene Menschen, die zu einem tieferen Verständnis des Christus gekommen sind, dass die den anderen helfen, danach zu erhalten. Dass die das vermitteln können, sozusagen. Dass sie diese Menschen mitnehmen können. Und wenn die Menschheit sich immer mehr durchdringt mit diesen Auferstehungskräften des Christus, dann wird aber auch das zugleich nicht nur bedeuten, dass das Ich-Bewusstsein des Menschen, wie wir es hier gewonnen haben, erhalten bleibt, sondern es wird auch einen wesentlichen Fortschritt machen. Heute ist das Ich-Bewusstsein, das wir haben, noch ein sehr totes, weil es eben an den eigentlich toten physischen Leib gebunden ist. Und das Toteste in uns sogar, das Werkzeug dazu, gerade um das Bewusstsein zu entwickeln, sind ja die Nerven und die sind das Toteste in uns. Und entsprechend tot ist unser Erkennen heute, nicht lebendig ist unsere Erkenntnis. Wenn sie sich mit dem Auferstehungsleib des Christus verbindet, die Menschheit, dann wird sie auch zu einem lebendigen, zu einem wirklich lebendigen Ich-Bewusstsein und zu einer lebendigen Selbsterkenntnis kommen. Und das geht Schritt für Schritt, aber jetzt müssen wir beginnen. Anthroposophie soll ein erster Schritt auf diesem Wege sein, Erkenntnis Christentum. Das ist die eigentliche Osterbotschaft der Anthroposophie, Erkenntnis Christentum zu sein und sich dadurch langsam, langsam, nach und nach bewusst mit dem Christus zu verbinden und das, was wir bewusst dabei erleben in der Erkenntnis, aber zu durchdringen mit den Glaubenskräften des Herzens. Dann gehen wir einer positiven Zukunft entgegen und es gibt viele positive Kräfte, die in die Zukunft gehen, wenn auch viele negative da sind. Aber diese Kräfte sind sehr stark als die positiven. Was uns also zuerst durch die Morgenkräfte Jahres gegeben wurde, das wird uns durch die Sonnenkraft, die durchs irdische gegangene Sonnenkraft des Christus erneuert. In diesem Sinne frohe Ostern.